wir spulen mal 2000 Jahre zurück. Heute vor 2000 Jahren, ziemlich genau. Und wir geben uns in die Perspektive eines Jüngers von Jesus, einem seiner engsten Nachfolger. Alles habe ich aufgegeben für diesen Mann. Ich habe alles auf ihn gesetzt. So jemand trifft man nicht alle Tage. Wunder hat er getan. 5000 Menschen satt gemacht mit bisschen Brot und Fischen. Er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Er hat uns ein leichtes Joch versprochen. Mit ihm hätten wir die Freiheit erlangen können. Er hätte die Römer mit seinen Worten vertreiben können. Schließlich haben sogar Wind und Wellen seinem Befehl gehorcht. Soziale Gerechtigkeit, Heilung für die Kranken, Unabhängigkeit von den Römern. All das haben wir gedacht. Wir dachten, Gott hätte endlich unseren Retter auf diese Welt gebracht. Schall und Rauch, er ist tot. Freiwillig hat er sich gefangen nehmen lassen. Sie haben ihn bespuckt und geschlagen und er hat sein eigenes Kreuz unter dem Spott aller Menschen den Hügel hochgetragen. Wir sollen nicht verzagen, hat er uns noch gesagt. Haha, genau. Das ist leichter gesagt als getan, wenn deine Hoffnung auf ein Leben in Freiheit in einem einzigen Moment vergeht und der, dem du nachfolgst, nackt und blutig am Kreuz hängt. Warum ist er nicht runtergestiegen? Warum hat er seinen Vater nicht um Hilfe von den Engeln angefleht? Haben wir diese Zeichen und Wunder wirklich erlebt? Oder war es doch nur ein Traum, aus dem wir jetzt aufgewacht sind? Am Ende war er gar nicht Gottes Sohn, Gottes geliebtes Kind. Vielleicht war er doch nur ein Verrückter, ein Fall für die Klapse. Immanuel, Gott ist mit uns, so haben sie ihn bezeichnet. Wo ist Gott jetzt? Von Schlägen und Nägeln blutig gezeichnet. Es ist vollbracht, hat er noch geschrien. Was ist vollbracht? Sein Leben hat ein jähes Ende gefunden. Aus und vorbei. Maria, lass mich in Ruhe. Ich muss hier was verarbeiten. Ich muss den Sinn von dem Ganzen verstehen, also hör endlich auf zu schreien. Was meinst du, das Grab ist leer? Du spinnst doch, wer sollte einen Toten klauen? Was? Du hast Jesus gesehen? Er lebt? Wie soll das möglich sein? Er ist ganz sicher gestorben, ich hab's doch selbst gesehen. Das kann ich nicht glauben, das macht keinen Sinn. Ich glaube, so muss es den Jüngern gegangen sein. Und vielleicht geht's dir heute so, dass du sagst, auch nach dem, was ich vorhin gesagt habe, warum feiern Christen 2000 Jahre lang das gleiche Ereignis? Und stimmt es überhaupt? Also rein sachlich betrachtet kann ein Mensch nicht einfach von den Toten auferstehen. Entweder ein Mensch ist tot oder er lebt. Und wenn, dann ist er nicht richtig gestorben. Und dann war er halt so halbtot. Aber er kann nicht tot gewesen sein und dann leben. Und Paulus schreibt, dass unser ganzer Glaube, alles, hängt von dieser einen Tatsache ab. Entweder ist Jesus wirklich gestorben und auferstanden oder nicht. Und wenn er das nicht ist, dann geht bitte nach Hause, weil dann ist das hier völliger Bullshit, was wir machen. Ey, dann können wir unsere Zeit echt besser investieren. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn er für uns gestorben ist, unsere Sünden ans Kreuz gebracht hat, dass wir frei zu Gott kommen können, und wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist es die beste Nachricht dieser Welt. Das ist das Beste, was dem Menschen je passiert ist und das Beste, was dem Menschen je passieren wird. Und es scheidet sich alles an dieser Frage. Und ich will dich einladen, darüber nachzudenken, ob es wahr sein kann. Über 300 Leute haben die Auferstehung von Jesus bezeugt. Man kann hier von einem Massenphänomen sprechen. Es könnte sein, dass dass alle einfach die gleichen Hirngespinste hatten. Aber rein historisch betrachtet ist die Auferstehung von Jesus wesentlich besser bezeugt als der Tod von Julius Caesar. Und darum will ich dich dazu einladen, drüber nachzudenken, ob es wahr sein könnte. Und wenn es wahr ist, was das für dich und dein Leben bedeutet.
Amen. Vielen Dank, schön, dass ihr hier seid. Ich bin der Pastor, ich komme auch mal nach vorne. Matthias, wir haben eigentlich schon ganz viel Predigt gehört. Predigt heißt Wort Gottes, das, was man von Gott verstanden hat, das, was man erlebt hat, was mit der Bibel übereinstimmt, das einfach zu erzählen, ist Predigen. Deswegen möchten wir euch einladen, dass ihr alle Zeit bereit seid, das zu teilen, was ihr habt und auch zu empfangen, was ein anderer hat. Und dann macht das Sinn. Ihr seht im Hintergrund ein schönes Bild und jedes Jahr lasse ich mich neu drauf ein, auf Ostern, und beobachte das Treiben so rund um dieses Geschehen. Und wenn man das alles so zusammenpackt mit allen Dingen, die da irgendwie scheinbar dazugehören, und ihr seht hier, dass da so einiges vermischt ist miteinander. Ich weiß nicht, was das Bild bei euch auslöst. Rainer, wie geht es dir damit? Das macht schon was, gell? Man hat das Gefühl, irgendwas muss da raus. Und das ist so vielleicht ein bisschen der Punkt, was so schwierig ist an Ostern ist, wenn wir es einfach mit allem Möglichen vermischen, was da gar nicht eigentlich dazugehört. Und für alle Eltern, die jetzt sagen, Mist, heute Eiersuche, was ist damit? Darf ich das noch? Du darfst alles tun, aber es ist nicht alles dienlich. Vielleicht können wir uns da orientieren. Du kannst deine Eier verstecken. Ich sag nachher noch, wo das vielleicht herkam. Aber der Punkt ist, Dinge zu vermischen in diesem Nest, die eigentlich nicht zusammengehören, das irgendwie widert es mich an, es macht es mir schwierig, und ich habe so das Gefühl, wir müssen uns irgendwie auch entscheiden. Irgendwas muss aus diesem Nest raus. Und was das ist, das kannst du selber entscheiden. Du bist frei, ein freier Mensch, aber entscheide dich und lass es nicht über dich entscheiden durch irgendwie Traditionen, die kommen jedes Jahr, und durch Hektik und was auch immer da so ist. Aber ich habe das Gefühl, dieser blutige Jesus und dieser Schoko-Osterhase, es beißt sich. Einer muss da raus. Entscheide, was das ist. Und ich vermute, dass wir dann diesem Thema einfach ein Stück weit näher kommen können. Und das ist so mein erster Punkt. Wir müssen uns entscheiden, was da im Nest liegt, um mit diesem Thema umzugehen. Es ist so unheimlich schwer, das Thema Ostern, Auferstehung, Tod, mit diesen allen Traditionen, die wir momentan haben, zu verbinden und irgendwie dann eine Botschaft rauszukriegen. Krieg das mal mit deinen Kindern. Wenn du Kinder hast, dann wirst du das merken. Da wird so alles auch in ein Nest gepackt, und es ist schwierig irgendwie zu erklären, was ist da eigentlich passiert. Also mein erster Punkt ist, entscheiden wir uns doch, worum es hier wirklich ging, und wir wissen aus den Überlieferungen, aus der Geschichte, dass es wohl weniger mit den Schokoladeneiern und sonstigem zu tun hat. Aber wen das interessiert, ich habe mal gelesen, dass die Sache mit den Eiern an Ostern ein Zeichen der Fruchtbarkeit im Hinblick auf irgendeine Gottheit war, und die Kirche, die hat das nicht so gefallen mit diesen Fruchtbarkeit, ja, da haben sie dann die Eier versteckt. Und so ist dann die Tradition entstanden. Habe ich gelesen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Klingt plausibel. Aber hier einfach zu schauen, was ist hier wirklich dahinter. Mein Thema ist eigentlich heute persönliche Ostern. Und ich vermute, das ist der einzige Weg, wie wir in diesem Thema Ostern klarkommen, ohne irgendwie verwirrt zu sein oder sich nicht entschieden zu haben. Wir brauchen ein persönliches Ostern. Das heißt, nur wenn wir das irgendwie persönlich begreifen, wenn uns ein persönlicher Zugang gelegt wurde, manche brauchen vielleicht auch einen Einlauf, der gelegt wird, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Zugang persönlich, ganz persönlich zu diesem Ereignis, zu dieser Geschichte, zu diesem Jesus. Sonst kann man das, glaube ich, intellektuell und auch kulturell ganz schwer oder gar nicht greifen. Ja? Darf ich das mal ein bisschen ansprechen? Ich finde, es ist intellektuell herausfordernd, an so eine Geschichte zu glauben. Ich finde, es ist auch kulturell, je nachdem, wo man ist, sehr herausfordernd, an so eine blutige, kernige, echte Sache zu glauben. Und das Einzige, was ich sehe, ist, dass man irgendwie persönlich davon angesprochen wird, Offenbarung erlebt, einen persönlichen Kontakt zu dieser Botschaft empfängt. Sonst ist es unheimlich schwer, das zu verstehen. Liege ich da so ungefähr richtig? Sehr interessant ist, dass in Matthäus 28, Vers 11, die Auferstehungsgeschichte schon von Anfang an super angegriffen ist oder in Frage steht. Ich lese das mal kurz vor, Matthäus 28, 11. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Also dieses Grab war leer. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt seine Jünger, seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätte den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Sehr interessant. Wer das noch nicht wusste, das heißt also, das Grab war leer, der große Stein war weg, die Wachmannschaft hat versagt und man trifft interne Absprachen, zahlt Geld dafür, dass ein Gerücht in die Welt gesetzt wird, was sehr wirksam war bis heute, dass das alles gar nicht stimmt. Der wurde geklaut, das wurde vertuscht, der ist gar nicht auferstanden. Und bis zum heutigen Tag, heißt es hier, ist diese Botschaft auch unter den Juden und auch anderen verbreitet. Und darf ich mal ganz persönlich fragen, wer von euch, ihr müsst euch nicht melden, glaubt eventuell auch, dass das einfach nicht ganz stimmt oder nicht stimmt? Ist gut möglich, dass wir es in unserem Land, in unserer Kultur, durch unsere Überlieferungen, ganz, ganz viele Menschen einfach auch zweifeln daran, dass das wahr ist oder sich damit nicht befassen. Und deswegen komme ich wieder zurück. Es nützt nichts. Wir müssen irgendwie persönlich eine Offenbarung erleben, einen persönlichen Zugang legen und finden, ob da was dran ist und wenn da was dran ist, was das mit mir um alles in der Welt zu tun hat. Wir kommen anders an Ostern nicht vorbei. Wenn du es allgemein halten willst, dann tu es, aber du wirst nicht in Ostern hineinkommen mit einer allgemeinen Botschaft, die nichts zu deinem Leben sagt. Wir finden also auch bei den damaligen Leuten sehr interessant den Unglauben an dieser ganzen Geschichte. Ich lese nochmal hier ab Lukas 24, ab Vers 6. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte. Diese Frauen gingen vom leeren Grab zu den Aposteln und anderen Jüngern und erzählten ihnen das. Und jetzt im Vers 11. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus sprang auf, lief zum leeren Grab. Voller Verwunderung ging er wieder nach Hause. Klingt auch ein bisschen lustig, finde ich. Das heißt also, die Situation ist hier, die Sache ist passiert. Jesus ist da nicht mehr zu finden unter den Toten. Er ist irgendwie weg, scheint auferstanden. Aber selbst die Leute damals, die mit ihm am engsten zusammen waren, können es nicht glauben, zweifeln an der Sache. Und das finde ich sehr hilfreich. Und wir schauen nochmal, was hier passiert. Jesus steht auf und zeigt sich seinen Leuten mehrmals noch persönlich, bis sie es erst wirklich glauben konnten. Und wenn man das so ein bisschen durcharbeitet, finde ich es persönlich für uns Menschen, die ja viel weiter weg sind heute von dieser ganzen Sache, die damit ja gar nichts direkt zu tun hatten, dass selbst die Leute, die eingeweiht waren und seine Leute wussten Bescheid, dass das irgendwie passiert, die Leute waren informiert und trotzdem brauchen diese Menschen damals nach der Auferstehung mindestens einen persönlichen Besuch von Jesus daheim, um es glauben zu können. Das soll eine Brücke bauen zu dir, wenn du sagst, das ist so weit weg, das ist so unglaublich, das ist so unmodern. Möchte ich eine Brücke legen und sagen, selbst die Leute, die ewig altmodern waren damals, die ewig altbacken von vorgestern waren, selbst für die war es unfassbar. Wir brauchen eine Brücke und die lautet, es muss irgendwie persönlich werden. Wir schauen uns das hier nochmal an. Die sogenannten Emmaus-Jünger, die sind einfach dahin gelaufen, 11 Kilometer in diese Stadt, deswegen heißen die so. Lukas 24, stundenlang geht da ein Mann mit ihnen und redet mit ihnen und erst am Ende des Gesprächs und des Marsches erinnern sie sich zurück und sagen, hat unser Herz nicht gebrannt, haben wir nicht gemerkt, das war doch dieser Jesus. Versteht ihr? Und die waren mit ihm ja vorher zusammen. Das heißt also, sie haben einen stundenlangen Spaziergang und reden mit diesem Jesus, erkennen ihn gar nicht. Und erst am Ende haben sie verstanden im Rückblick, das war doch Jesus gerade, der mit uns hier Spaziergang gemacht hat, diese Kilometer lang. Und wir brauchten offensichtlich diese Stunden, diese persönliche Begegnung, dieses Zwiegespräch, um wirklich zu glauben an den, den wir eigentlich noch vor ein paar Tagen gesehen haben. Ist das nicht verrückt? Oder gehen wir weiter hier, die Jünger im abgeschlossenen Raum, Johannes 20, 19, vielleicht weiß das jemand, die hatten Angst, der Chef war weg, der Bewegung, wie geht's weiter, wir schließen uns einem Raum und Jesus kommt durch die Wand und zeigt sich ihnen, glaube ich, zweimal und erst dann fangen sie an zu glauben, dass es wirklich stimmt. Und das waren seine engsten Leute. Maria, ihr begegnen Engel und erklären ihr das. Und selbst Maria hat eine Begegnung mit Jesus persönlich, sieht ihn. Und dann heißt es Johannes 20, Vers 16, erst als er sie bei ihrem Namen nannte, erkannte sie ihn. Versucht euch das so ein bisschen vorzustellen. Das sind alles Leute, die mit Jesus zu tun hatten, noch Tage vorher, die ihn kannten, ihn sahen, ihn wussten von ihm. Und es braucht offensichtlich hier ganz individuelle Begegnungen und Ansprachen, um zu erkennen, dass es wirklich der Herr ist. Diese Brücke möchte ich schlagen für uns. Es ist nicht anders möglich. Jesus muss dich und mich persönlich ansprechen. Und an der Stelle muss ich sagen, das haben wir als Kirche, als Großkirche leider viel zu oft zu allgemein gemacht. Wir können nicht allgemein für euch glauben. Wir können nicht allgemein für euch Liebe aussprechen. Wir können euch auch nicht segnen in dem Sinne, dass wir euch das abnehmen, sondern jeder von uns muss persönlich erleben, dass er angesprochen wird von diesem Gott. Ich sage nachher noch, wie wir dort hinkommen können. Aber hier an der Stelle lassen wir uns nicht täuschen von Kirche und auch Gemeinde, die zu allgemein gewesen ist, ihre Veranstaltungen zu offiziell und zu distanziert gestaltet. Es ist nicht im Sinne Jesu, dass wir Gottesdienste, Veranstaltungen und Gemeinde so gestalten, dass wir distanziert sind, dass wir innerlich isoliert sind, dass wir Worte Gottes sprechen, aber sie nicht an unser Herz ranlassen. Und ich habe 7 Jahre in der Landeskirche gearbeitet und da gab es viele tolle Sachen, aber mir ist aufgefallen, ganz viele Worte Gottes, ganz viele Predigten gingen an uns vorbei. Es war allgemein. Und es war nicht die Chance geboten, auch im Programm nicht, dass wir zulassen dürfen, dass mich das anspricht. Und deswegen wollen wir das auch hier so gestalten, dass wir es zulassen, dass Tränen kommen dürfen. Dass wir es zulassen, dass auch mal Räume entstehen im Programm. Dass wir es überhaupt zulassen, dass kein Programm, sondern dass wir einfach gemeinschaftlich eine Gottesbegegnung erleben. Und das ist so wichtig, weil alles andere ist zu allgemein. Und unser Land ist zu distanziert, Christ. Und wenn ich da noch gesellschaftskritisch sein darf, unser Land hat seine christliche Identität völlig verleugnet. Wir trauen uns nicht, das wahre Evangelium auszusprechen. An der Stelle möchte ich uns ermutigen, sind wir doch wieder ein Land, das christliche Abendland, das sich traut, Christ zu sein, mit allem, was dazugehört. Amen. Sind wir doch wieder ein Land, was sich nicht schämt für christliche Wurzeln, die ja, wenn man mal richtig reinschaut, richtig wertvoll sind für Gesellschaft. Sind wir doch ein Land, das nicht denkt, es wäre tolerant, wenn man nicht christliche Werte und Fundamente haben darf. Sind wir doch mal ein Land, das sich wieder traut, fundamental zu sein und keinen Schiss hat, als Radikalist beschrieben zu werden, denn genau das ist es. Es ist eine radikale Sache. Jesus nachzufolgen ist Fundamentalismus. Hab keine Angst vor diesen Worten, die falsch gedeutet wurden. Es ist ein Fundament, aufgrund dessen ein Mensch leben kann und Gesellschaft bilden kann. Jesus begegnet auch einigen Jüngern bei ihrer Arbeitsstelle. Ganz viele sind wieder zurück in ihren alten Beruf. Weiß ich, wie du das machen würdest. Jesus ist weg, der Chef ist weg, wieder in den alten Beruf rein. Und Jesus kreuzt da auf. Ja, Petrus beim Fischen springt, glaube ich, dann nackt ins Wasser. Hat er schon noch was an, aber klingt cooler. Schwimmt zurück und erkennt, es ist sein Herr. Und dann frühstücken sie da am Strand. Und Jesus gibt ihm dort seinen Auftrag für sein Leben, seine Berufung, seinen Beruf zurück. Seht ihr auch wieder hier, es braucht eine ganz persönliche, individuelle Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen, zu seinen Leuten, die ihn ja eigentlich noch eine Woche vorher kannten. Und erst dann ging es los. Und deswegen möchte ich dich und mich heute Morgen herausfordern, wenn es nicht persönlich genug geworden ist vergiss es. Es wird ein allgemeines Ostern für dich sein, wie jedes Jahr. Vielleicht sogar ätzend, wie Weihnachten auch. Ich bin heute mal ein bisschen fies, eigentlich immer. Naja. Das heißt also, wenn es nicht persönlich genug an uns rankommt, dann kann es nicht funktionieren. Es kann nicht geglaubt werden, es kann nicht verstanden werden, es kann vor allem keine Auswirkung haben. Und das ist ja der Punkt. Dieses tolle Ereignis hat ja eine gewaltige Auswirkung für jemanden, der das für sich persönlich in Anwendung bringen kann. Und deswegen hier kurze Gebrauchsanweisung, die zu ergänzen ist: Was kann ich denn tun? Versuch doch einfach mal Gottes Anklopfen und sein Wirken irgendwie rückwirkend wahrzunehmen. Ich habe mich mit vielen Leuten schon unterhalten, sowieso, aber auch letzte Woche, vorletzte Woche, wo Leute gesagt haben, sie haben in ihrem Leben Ereignisse erlebt, wo sie sagen müssen jetzt, hey, kann es sein, dass es Gott war? Kann es sein, dass er mich dort angesprochen hat, dass er mich dort bewahrt hat, dass dort etwas passiert ist? Und das ist ein erster Tipp, wenn du in dieses Persönliche kommen möchtest, schau doch mal auf dein Leben zurück und überlege, ob dort nicht Dinge geschehen sind, ob dort nicht Gott schon mal angeklopft hat. Wir wissen von ganz vielen Menschen, dass Gott über ihr Leben lang immer wieder mal anklopft, durch Situationen, durch andere Menschen, durch Ereignisse, weil er sich bemerkbar macht. Und der Mensch ist klug, wenn er rückwirkend wenigstens erkennt, dass es Gott war. Das ist ein so ein Tipp, wo du sagen kannst, wie kann ich reinkommen in dieses persönliche Auferstehungsding? Dann schau dein Leben doch mal aus dieser Perspektive an und nimm vielleicht wahr, dass er sich für dich schon mal interessiert hat, dass er schon mal da war, dass es da schon mal was gab und dass du nicht alleine bist. Zweitens, gib ihm auch jetzt und in Zukunft immer wieder Raum und suche Begegnung. Und das ist, was man den Menschen von heute wieder sagen muss. Man muss aktiv Raum schaffen, um Raum zu haben, weil der Raum wird genommen durch all unser Leben, unsere Geschäftigkeit, unsere Ablenkungen. Nimm dir doch aktiv Zeit und Raum, um diesem Gott zu begegnen. Wie geht das, indem du mal wohin gehst, wo andere Menschen Gott begegnen? Indem du vielleicht in die Natur gehst, wo du alles abschaltest, wo du alles still machst, um einfach zu hören. Suche Orte immer wieder auf, an denen eine Begegnung stattfinden kann. Das ist ein Tipp für persönliche Begegnung. Drittens, fang an, ihm Vertrauen zu schenken. Ihr wisst, im Glauben geht es um Glauben und Glauben heißt eigentlich Vertrauen. Und Vertrauen ist das Einzige, was Gott von uns braucht, damit in dieser Geschichte was läuft. Und ich weiß, dass viele Menschen nicht gelernt haben, zu vertrauen. Wir wissen, dass Kinder das ganz am Anfang lernen, Grundvertrauen. Und wenn dort was schief gelaufen ist, dann können wir es verstehen, dass du sagen kannst, hey, es ist nicht so einfach mit diesem Vertrauen und dem Glauben. Ich kann ihn nicht sehen, wie soll ich ihm glauben? Aber wir vertrauen eigentlich sehr viel. Wir steigen jeden Morgen irgendwo in irgendeine Bahn und glauben, dass wir dort ankommen, wo wir hin müssen. Richtig? Ich weiß, die Deutsche Bahn bringt uns nicht immer dahin, wo wir hin müssen. Aber wir haben eigentlich sehr viel Vertrauen. Wir essen im Restaurant, ohne zu wissen, wer da in der Küche kocht, wie der aussieht, ob der raucht im Hinterhof oder nicht, ob er sich die Hände nachwäscht oder sich. Wir vertrauen einfach, dass das Essen, was da irgendwie rauskommt, gut ist. Stimmt das? Wir haben eigentlich sehr viel Grundvertrauen und Gott möchte nur ein Stückchen dieses Vertrauens und sagen, lass dich doch mal auf mich ein. Aber ohne das geht's auch nicht. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich. Ich möchte euch einladen, für die Gottesbegegnung, gib einen Vertrauensvorschuss und wenn es nur ein kleiner ist. Das schaffst du. Letzter Hinweis hier, fang an, mit ihm zu reden. Viele Menschen von heute wissen nicht mehr, wie sie mit Gott reden. Wir als Kirche haben das auch manchmal falsch gemacht und abgenommen, indem wir alles vorformulieren. Wer kennt das? Alles ist vorformuliert. Ich möchte es nicht komplett kritisieren, aber was bewirkt das? Eine Unfähigkeit, selbst mit Gott zu reden? Fragezeichen. Und das darf nicht sein. Der Mensch von heute muss in der Lage sein, wie rede ich mit Gott? Und wenn du jetzt rumfragen würdest, Francis in deiner Klasse, was würden die sagen? Wie redet man mit Gott? Was würden sie sagen? Gar nicht, genau. Und ich vermute, Vater unser ist ja auch nicht schlecht, steht auch in der Bibel. Aber der Punkt ist, um eine persönliche Begegnung und eine persönliche Auferstehungserfahrung zu machen, muss man ja persönlich reden. Ich muss reden, wie es auf meinem Herzen ist zu diesem Herrn. Ich kann es nicht auf einer Form von jemand anderem machen, sondern ich muss es formulieren. Und deswegen beten wir auch hier keine vorformulierten Gebete, sondern aus dem Herzen ganz echt. Aber das ist ein Hinweis, wenn du Gott persönlich begegnen möchtest, dann fang doch mal an, ganz ehrlich von deinem Herzen Dinge zu formulieren in seine Richtung. Gott, Herr, Vater, ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Du bist da irgendwo, zeig dich mir doch. Amen. Gott, ich verstehe so vieles nicht, aber ich merke, ich habe Sehnsucht nach jemandem. Zeig dich mir. Amen. Und je mehr du so betest und anfängst, persönlich zu werden, desto mehr wird es auch eine persönliche Beziehung. Und das Letzte ist, sammel jetzt Erfahrungen und stärke dein Vertrauen. Das sind so ein bisschen Wege, wie wir unbedingt persönlich werden müssen, weil es anders nicht funktioniert. Ich möchte dich ermutigen, anzufangen an irgendeiner Stelle, damit wir wissen können, dass wir Ostern nicht mehr allgemein behandeln, sondern ganz persönlich nehmen. Wir nehmen Kritik super persönlich. Ja, wir können das richtig gut. Nimm doch mal Ostern richtig persönlich. Als hätte dich jemand richtig heftig kritisiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Ostern auch eine Kritik an uns. Ja, wir haben den Falschen gekreuzigt oder auch den Richtigen, wie man sieht. Es ist eine große Kritik an uns Menschen eigentlich, die wir sehr persönlich nehmen dürfen. Wir kriegen das mit dem Leben einfach nicht hin. Wir schaffen es einfach nicht, mit diesem Tod klarzukommen. Wir schaffen es einfach nicht, aus uns selbst heraus aufzustehen. Wir schaffen es einfach nicht, uns an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und ich hätte, glaube ich, zweimal verloren. Wir schaffen es nicht, als Gesellschaft wirklich gerecht zu sein, geschweige denn gnädig. Richtig? Wir schaffen es nicht, eine Welt in den Ausklang, in den Einklang zu bringen miteinander. Und das ist die Kritik an Ostern. Und wenn du willst, nimm es richtig persönlich, richtig hart persönlich. Denn Gottes Kritik bietet immer eine Chance. Gottes Kritik bietet immer einen Weg. Gottes Kritik bietet immer eine Lösung. Und deswegen lassen wir uns gerne von ihm kritisieren. Amen. Mein letztes Ding hier. Jesus spricht, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Steht hier. Und das ist der Punkt. Vertrauen wir darauf, dass da was dran ist. Und das Vertrauen darauf hat mit dir und mir ganz persönlich zu tun. Wagen wir es, diesem zu vertrauen und Schritte zu gehen. Und wem das Wort Auferstehung vielleicht fremd ist, vielleicht können wir es in andere Worte packen, nämlich neue Chance. Nochmal von vorne anfangen. Ich will, dass es einfach nur wieder gut ist. Was ich anders machen würde, wenn ich nochmal zurück könnte. Ich möchte neu anfangen. Ich möchte, dass es einfach wieder gut ist. Wer hat solche Worte in seinem Leben schon mal gesagt, gehört? Ich möchte einfach nochmal neu anfangen. Ich möchte nochmal eine zweite Chance. Ihr Lieben, das ist so ein bisschen die Richtung Auferstehungskraft. Das Wort Auferstehung ist für unsere Gesellschaft schwierig, damals auch schon. Vielleicht füllen wir es mit unseren neuen Worten. Ich muss und brauche eine neue Chance. Ich möchte nochmal von vorne anfangen. Ich möchte es wieder gut machen. Ich möchte, dass es wieder gut ist. Das sind die zarten Verständnisse und Versuche, Auferstehung zu verstehen. Und wenn du heute Abend noch hier bist, dann habe ich definitiv zu lange gepredigt. Aber wenn du heute Morgen noch hier bist, dann möchte ich dir und mir anbieten, dass wir dieses Auferstehungswort mal ganz modern verstehen. Wer von uns braucht wirklich eine zweite Chance? Ja. Wer braucht, dass es wieder von vorne anfangen könnte? Wie kann ich es wieder gut machen? Und wer das braucht, den möchte ich heute einladen, an dieser Stelle doch einfach mal zu vertrauen, dass das möglich ist. Das ist die Botschaft von Ostern auch. Wer die Hoffnung verloren hat, dass man wieder es gut werden lassen kann, dem ist die Botschaft an Ostern genau diese Hoffnungsbotschaft. Es ist möglich. Aber es muss persönlich werden. Wenn du von dieser Predigt nicht viel verstanden hast, dann merk dir diese beiden Sachen. Es ist alles noch möglich, aber es muss persönlich werden. Und dass es persönlich wird, ist deine und meine Verantwortung. Die kann dir keiner abnehmen. Amen. Auch die Kirche nicht. Aber wir können dich darauf hinweisen, wir können dich da hineinführen, wir können dich darin begleiten. Aber du entscheidest. Ich möchte zum Schluss beten und ja, den Raum geben, dass wir Worte formulieren können. Vielleicht gibst du uns noch ein bisschen Musik im Hintergrund, das hilft, damit Herzen weich werden. Ich möchte euch fragen, wer hier sitzt, wer hat für sein Leben diese Botschaft schon angenommen? Vielleicht kannst du dich kurz mal melden. Ja, schaut euch mal um, richtig toll. Und ich möchte fragen, wer möchte diese Botschaft heute für sich annehmen? Dann entscheide dich heute und es ist ein Anfang von einem neuen Leben. Es ist ein ehrliches Gebet, mit dem es beginnt. Und wenn du sagst, ich brauche diese Auferstehungskraft, ich brauche diese zweite Chance, ich brauche, dass es wieder irgendwie von vorne anfangen kann, auch wenn ich schon eine Weile lebe. Ich brauche es, dass ich über den Tod hinaus leben kann. Ich brauche Vergebung von meiner belastenden Schuld. Ich brauche Versöhnung in meinem eigenen Leben mit Gott und mit anderen Menschen. Wenn das auf deinem Herzen liegt, dann musst du nur vertrauen, dass Gott genau für diese Dinge da ist. Dann fang an, das zu formulieren. Und ich möchte dir einfach helfen in einem Gebet. Und wenn du es mit Herzen mitbetest, dann ist es ein Anfang. Gott, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Jesus, ich danke dir, dass du etwas getan hast, was ich nicht tun kann. Jesus, ich danke dir, dass durch deinen Tod und deine Auferstehung mir offensichtlich ein neues Leben zur Verfügung steht. Ich danke dir, dass ich ganz persönlich zu dir kommen darf. Und ich danke dir, dass ich in deine Familie aufgenommen werden darf, was auch immer das bedeutet. Ich danke dir, dass ich viele Fragen noch haben darf, aber ich anfange, dir zu vertrauen. Und dass das der Anfang ist von etwas ganz Neuem. Und ich frage nochmal, gibt es irgendjemand, der sagt, das möchte ich heute starten? Und wenn es nur ein ganz kleines ist, aber ich möchte endlich, dass dieses allgemeine Ostern ein persönliches wird. Denn das Allgemeine führt mich ins Nichts. Das Persönliche führt mich endlich wohin. Und ich segne dich und jeden, der in seinem Herzen anfängt, diesem Gott jetzt zu vertrauen, dass du auf diesem Weg erleben wirst, wie Neues aufgeht, neue Möglichkeiten kommen. Ich bete, dass du durch die Kraft und Gegenwart Gottes jetzt begleitet bist und weißt, dass er zu dir spricht und dass du dir sicher sein kannst, dass er dich meint. Amen.
Ich finde es witzig, dass wir, wenn es zum Glauben kommt, wenn es um Jesus Christus geht, wenn es darum geht, ob es diesen Gott wirklich gibt oder nicht, ob er wirklich für mich gestorben ist oder nicht, dass uns auf einmal es so wichtig ist, dass man das beweisen kann. Weil ganz ehrlich, wenn du in dein Leben schaust, dann haben die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben nichts mit Fakten zu tun. Wenn du heiratest, sind es Fakten, sind es Tatsachen, die da dran liegen. Hast du den Beweis dafür, dass dein Partner dich wirklich liebt? Also kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Kann man das beweisen? Das heißt ja immer so, Glauben heißt nicht wissen. Und das stimmt. Glaube heißt viel mehr als das. Glaube heißt Vertrauen. Vertrauen, dass es diesen Gott wirklich gibt. Und wie es Matze gepredigt hat, ich kann nicht allgemein vertrauen. Ich gehe gern klettern. Und ich kann sagen, dieses Kletterseil, das hält mich. Aber ob das stimmt oder nicht, das erfahre ich erst, wenn ich mich reinhänge.